Werbung.
Quality proteins aren't just for special occasions. With Omaha Steaks, you get unbeatable flavor and value delivered right to your door. They have an unmatched selection of perfectly portioned proteins, including USDA certified tender, steaks, burgers, chicken, pork, seafood, and more. All flash frozen at their moment of peak quality. Then quickly delivered to your door in a dependable cooler. So a great dinner is just minutes away. From Taco Tuesday to a weekend feast. Omaha Steaks practically invented meat delivery, and they've been perfecting the art of premium proteins for over 100 years. With their 100% satisfaction guarantee, you can order with complete confidence. Taste the Omaha Steaks difference, a better, more convenient way to buy proteins. Start getting flavorful proteins delivered today. Visit omahasteaks.com and get $35 off with promo code AUDIO at checkout. That's omahasteaks.com, code AUDIO. Terms apply. See site for details.
Finding great candidates to hire can be like, well, trying to find a needle in a haystack. Sure, you can post your job to some job board, but then all you can do is hope the right person comes along. Which is why you should try ZipRecruiter for free at ziprecruiter.com/zip. ZipRecruiter doesn't depend on candidates finding you. It finds them for you. Its powerful technology identifies people with the right experience and actively invites them to apply to your job. You get qualified candidates fast. So while other companies might deliver a lot of hay, ZipRecruiter finds you what you're looking for. The needle in the haystack.
See why 4 out of 5 employers who post a job on ZipRecruiter get a quality candidate within the first day. ZipRecruiter, the smartest way to hire. And right now, you can try ZipRecruiter for free. That's right, free, at ZipRecruiter.com/zip. That's ZipRecruiter.com/zip. ZipRecruiter.com/zip.
Werbung Ende.
Was wird aus dem Stahl? Diese Frage begleitet ThyssenKrupp-Chef Miguel Lopez seit seinem Amtsantritt im Juni 2023. Jetzt ist klar, aus dem von Lopez angestrebten Verkauf der Stahlsparte wird erstmal nichts. Schon zum zweiten Mal springt Lopez ein möglicher Partner ab. Nachdem sich im vergangenen Jahr der tschechische Milliardär Daniel Křetínský als Investor zurückgezogen hatte, ist nun auch ein Deal mit dem indischen Industriellen Navin Jindal vom Tisch. Lopez versucht all das als Erfolg zu verkaufen. Es gehe aufwärts beim Stahl, betont er. Doch auch beim wichtigsten Transformationsprojekt von ThyssenKrupp Steel gibt es Verzögerungen. Der Zeitplan für den Bau einer riesigen Grünstahlanlage für den wichtigen Stahlstandort Duisburg ist aus den Fugen geraten. Bei den Beschäftigten herrscht Nervosität.
Am Abgrund. Die ThyssenKrupp Story. Ein Podcast der WAZ.
Mein Name ist Oliver Hollenstein. Ich arbeite für die Westdeutsche Allgemeine Zeitung. Bei mir sitzt hier in unserem Podcast Kabuff, wie immer unser ThyssenKrupp-Experte Ulf Meinke. Hi Ulf.
Hallo Olli.
Ulf, in unserer zurückliegenden Folge haben wir ja gedanklich einen Ausflug in den Norden gemacht, nach Kiel zur dortigen maritimen Rüstungssparte TKMS. Jetzt kämen wir heute wieder zurück ins Ruhrgebiet zum Stahl. Denn wie schon so oft in der Vergangenheit ist da gerade ziemlich viel los.
Ja, das hast du schön dezent formuliert, Olli.
Wenn ich eins gelernt habe, seit wir diesen Podcast machen, dann ThyssenKrupp ist immer wieder für eine spannende Wendung gut. Das ist ja so eine Art Fortsetzungsroman. Ich glaube, wir haben auch schon mal Soap gesagt. Ein Kapitel endet, Akteure verschwinden plötzlich von der Bildfläche, die Erzählung nimmt immer wieder einen neuen Lauf. Man könnte sich fast denken, da gibt es so einen Writers Room, wo so diese Soap-Autoren die Geschichte von ThyssenKrupp immer weiter spinnen.
Ja, deshalb mögen wir das Unternehmen ja auch so sehr, ne?
Jetzt ist einer unserer liebgewonnenen Hauptakteure in unserer Soap, ist von der Bühne gegangen quasi, zumindest erstmal Navin Jindal, der indische Industrielle, über dessen Motive wir ja hier im Podcast uns auch schon den Kopf zerbrochen haben. Er ist auf jeden Fall jetzt erstmal kein Hoffnungsträger, kein potenzieller Retter mehr für Deutschlands größten Stahlkonzern. Die Gespräche zum Verkauf, ja, die sind erstmal vorbei, abgebrochen.
Abgebrochen, so kann man das sagen. Die offizielle Version lautet, die Gespräche pausieren. Naja, das ist meiner Einschätzung nach trotzdem einfach nur die höfliche, gesichtswahrende Version von daraus wird nichts.
Warum? Also wie kam es dazu?
Ja, oft sagt ja die Kommunikation schon viel aus über ein Thema. gerade auch dann, wenn ein bisschen herumgedruckst wird über die wirklichen Motive. Im Fall ThyssenKrupp und Jindal war es so, dass die Nachricht zu einem ungewöhnlichen Zeitpunkt an die Öffentlichkeit transportiert worden ist. Es war der 2. Mai, ein Samstag nach dem Tag der Arbeit, kurz nach 15 Uhr, als viele Menschen im Ruhrgebiet vor allem Fußball im Kopf hatten. Da stand nämlich der Aufstieg von Schalke 04 kurz bevor und viele haben dem entgegengefiebert. Naja, und genau in diesem Moment landete dann zufällig die Nachricht im Mailpostfach, dass ThyssenKrupp vorerst die Gespräche mit Jindal abbricht.
Totaler Zufall, das hat bestimmt keiner so geplant.
Das muss ad hoc pflichtig gewesen sein, genau in diesem Moment. Aber Ironie off, dieser Subtext, der lässt uns Journalisten zumindest vermuten, dass da das Motiv war, bitte gehen Sie weiter, es gibt hier nichts zu sehen.
Ja, da gibt es dann den Einblick in den journalistischen Alltag. Samstagnachmittag, alle gucken Fußball. Das war das Wirtschaftsressort, ist dann trotzdem relativ schnell tätig geworden.
Ja, so ist es. Wir geben natürlich immer alles zu jeder Zeit, auch dann, wenn man eigentlich schön Fußball gucken könnte. Bei mich hat es tatsächlich auch komplett auf dem falschen Fuß erwischt. Ich war gerade auf Reisen unterwegs und ausgerechnet an dem Samstag kurz nach 15 Uhr bin ich am Berliner Hauptbahnhof angekommen, ausnahmsweise mal ohne Dienstrechner.
Ja, schwerer Fehler.
Schwerer Fehler.
Dass man denkt, man hätte als Journalist Freizeit. Ja,
freier Tag geht nicht. Das gilt auch für meinen Kollegen Stefan Schulte, weil den habe ich dann glücklicherweise schnell erreichen können und der konnte dann glücklicherweise auch schnell seinen Rechner hochfahren und hat losgelegt.
Halten wir mal fest, die Tatsache, dass diese wichtige Nachricht an einem Samstagnachmittag kommt, wo viele Menschen quasi an einem langen Wochenende eigentlich was ganz anderes zu tun haben, lässt vermuten, dass es dem ThyssenKrupp Management doch ganz recht gewesen wäre, dass da nicht allzu intensiv und allzu kritisch drauf geschaut wird. Oder ist das ein bisschen zu spitz interpretiert?
Ja. Naja, der Verdacht liegt zumindest nahe, auch wenn wir dafür mit Sicherheit keine Bestätigung aus dem Unternehmen bekommen für diese Interpretation. Man muss ja auch sagen, bei so einem Timing einer solchen News spielen dann immer auch eine ganze Reihe von Erwägungen eine Rolle. Aber fest steht schon, nachdem der tschechische Geschäftsmann Daniel Kretinsky abgesprungen ist und nun auch der zweite Kandidat für den Verkauf der Stahlsparte weg ist, kann das durchaus als Niederlage für Lopez bewertet werden. Rückblickend betrachtet lässt sich allerdings auch feststellen, das Management um Lopez hat in den vergangenen Wochen schon viel Erwartungsmanagement betrieben. Augenscheinlich auch, damit es beim Abschied von Jindal nicht einen allzu großen Knall in der Öffentlichkeit geben würde.
Erwartungsmanagement heißt also, es gab Äußerungen, Hinweise, Zitate, die darauf hingedeutet haben, dass es möglicherweise nichts wird mit Jindal.
Ganz genau. Begonnen hat die Jindal-Diskussion ja im September 2025. Es gibt da auch eine offizielle Mitteilung von Jindal, die das Datum 16. September trägt. Darin heißt es, Jindals Deal bietet der ThyssenKrupp AG einen potenziellen Kauf und eine zukunftssichere Lösung für deren gesamte Stahlsparte an. Zitat Ende. Daraufhin gab es dann viel positive Resonanz, auch auf der Arbeitnehmerseite. Doch im Laufe der Monate von September 2025 bis zum Frühjahr 2026 hat sich mehr und mehr Ernüchterung breit gemacht bei den verschiedenen Akteuren. Ein bemerkenswerter Auftritt in diesem Zusammenhang ist sicherlich die Rede von Lopez in der traditionsreichen Essener Villa Hügel. Da war auch Krupp-Stiftungschefin Ursula Gater als Vertreterin der Großaktionärin anwesend. Im März 2026 war das. Da sagte Lopez, jetzt machen wir den Stahl fit für die Zukunft, ob mit oder ohne Jindal.
Das war also schon definitiv so ein Punkt, wo angedeutet wurde, dass es auch ohne Jindal gehen könnte, also damals noch im Konjunktiv.
Exakt. Lopez hat in aller Öffentlichkeit nahegelegt, dass der ThyssenKrupp-Vorstand auch einen einstweiligen Verbleib der Stahlsparte im Konzern in Erwägung zieht, zumindest jedoch eine Weiterentwicklung des Stahlgeschäfts ohne den indischen Milliardär. Ein paar Tage später bei einer WATZ-Veranstaltung, nämlich bei der WATZ-Veranstaltung Ruhrgebiet, wir müssen reden, von unserem Chefredakteur Andreas Thürock, da hat Lopez dann auch nochmal nachgelegt und gesagt, es werde nicht dazu kommen, dass ThyssenKrupp die Stahlsparte verramsche. Ich zitiere ihn mal, er sagte, für mich ist Stahl Zukunft und das ist mein Stahl und der wird nicht unter Wert abgegeben.
Über den Satz haben wir schon gesprochen, der ist für die ThyssenKrupp-Geschichtsbücher. Wer sich das alles nochmal im Original anhören will, wir haben das ausführlich nachgearbeitet in unserer April-Podcast-Folge.
Ja, nebenbei bemerkt, ich habe den Eindruck, jetzt muss Lopez bei so viel öffentlich zur Schau gestellter Stahlliebe doch schon ein bisschen kommunikativ gegensteuern. Denn eigentlich ist ja der Plan, sein großer Plan, die Mehrheit an der Traditionssparte abzugeben. Das hat Lopez auch in einem Gespräch mit dem Nachrichtenmagazin Der Spiegel Ende April betont. und auch von sich aus nochmal in der Halbjahresbilanz von ThyssenKrupp im Mai bekräftigt. Die Stahlsparte, sagt Lopez, gehöre, ich zitiere ihn mal, nicht mehr zum Kerngeschäft der zukünftigen ThyssenKrupp AG. Daran hat auch der Abbruch der Gespräche mit Jindal nichts geändert. ThyssenKrupp wolle, wie er sagt, nur noch eine Minderheit am Stahlgeschäft halten. Dabei bleibt es.
Dabei bleibt es. Das klingt so ein bisschen ja, nach Basta. Ne? Der Stahl soll raus aus der ThyssenKrupp-Bilanz, bleiben soll, so der Lopez-Plan. Das Geschäft mit Rüstung, TKMS, der Werkstoffhandel, das Autozulieferergeschäft und der Anlagenbau, also die anderen Bereiche.
So ist es. Die große Frage ist jetzt natürlich, wenn es Jindal nicht wird, wie bitteschön will Lopez dann die Mehrheit am Stahl abgeben?
Ja, und?
Ja, ist erstmal eine gute Frage. Kommen wir bestimmt gleich auch nochmal darauf. Wir wollen die Spannung ja noch ein bisschen halten. Ne?
Bevor wir dazu kommen, würde mich mal interessieren. Du hast es eben schon angedeutet, ganz genau weiß man es nicht. Es ist nicht offiziell gesagt worden. Aber woran sind denn diese Gespräche mit Jindal gescheitert? Du hast ja da auch mal Kanäle, die nicht ganz offiziell sind.
Naja, wir können Lopez bei dieser Frage durchaus auch beim Wort nehmen. Er äußert sich nämlich aber eher verklausuliert. Am einfachsten lässt sich's wohl mit der Formel auf den Punkt bringen, es ging ums Geld, um die Frage, wie ThyssenKrupp zu bewerten ist, also ThyssenKrupp-Stil zu bewerten ist und damit auch um die Frage, wer wie viel Geld auf den Tisch legen muss.
Ja, wir haben da ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, das ist ja so eine ganz spannende Gemengelage eigentlich, also wie die wollen diese ThyssenKrupp-Stil loswerden und die große Frage ist, muss der Käufer was zahlen oder müssen sie jemandem Geld geben, damit es jemand überhaupt übernimmt, unter anderem, weil da noch relativ viele Pensionsverpflichtungen für die ganzen Betriebsrentner von ThyssenKrupp drinstecken und auch in Zukunft bezahlt werden müssen, richtig?
Und das läuft dann immer richtig, das läuft dann immer unter dieser Rubrik Mitgift bei einer Trennung vom Stahl. Also die Frage, wie viel Geld muss da noch draufgelegt werden? Wir können am besten mal reinhören, wie sich ThyssenKrupp-Chef Lopez dazu in der Halbjahrespressekonferenz geäußert hat.
Wir haben beschlossen, gemeinsam mit der Familie Jindal zu pausieren. In jedem Vorgang dieser Art hat man natürlich gewisse Annahmen getroffen. Auf der einen Seite, auf der möglichen Käuferseite und auch auf der möglichen, auf der Verkäuferseite. Und durch die positiven Entwicklungen jetzt der letzten 6 Monate, ich hatte ja schon darauf hingewiesen, auf der einen Seite der Sanierungstarifvertrag im Dezember, dann die HKM-Vereinbarung im März und die Zölle, die jetzt zum 1.7. kommen. Dadurch entsteht natürlich eine andere Werthaltigkeit des Stahls und insofern entsteht da natürlich auch ein entsprechendes Niveau an Wert, den man dann auch diskutiert. Also insofern ist es dann auch folgerichtig, dass die Gespräche pausiert wurden. Also ich möchte nochmal betonen, wir sind in sehr freundschaftlichen Beziehungen zu der Familie Jindal und es wird auch so bleiben und wir bleiben im Gespräch.
Die Hauptthese von Lopez ist also, es läuft jetzt besser beim Stahl und zwar aus 3 Gründen. Die Sanierung läuft. Mit der Trennung von den Duisburger Hüttenwerken HKM sinken die Kosten und mehr Schutz durch Stahlzölle verbessert die Ausgangslage. Daher, sagt Lopez, brauchen wir Jindal eigentlich gar nicht mehr.
So lässt sich das auf den Punkt bringen. Bemerkenswert auch, wie ThyssenKrupp die Stahlsparte bewertet, nämlich mit immerhin 3 Milliarden Euro. Mit 3 Milliarden Euro steht die Sparte in den Büchern der ThyssenKrupp AG, wie Finanzchef Axel Hamann auf Nachfrage bei der Pressekonferenz verraten hat. Mal zum Vergleich, an der Börse wird der Konzern mit insgesamt mehr als 6 Milliarden Euro bewertet. Also zu diesem Zeitpunkt muss man immer ja tagesaktuell draufschauen. Also das ist schon ein ganzer Batzen, mit dem der Stahl da in den Büchern steht.
Das heißt, um das vielleicht für die weniger wirtschaftlich vorgebildeten Menschen mal zu erklären, wenn ThyssenKrupp den Stahl mit 3 Milliarden Euro in den Büchern stehen hat, jetzt aber für einen Preis weit unter 3 Milliarden Euro verkaufen würde, wären ja enorme Wertberichtigungen in der Bilanz notwendig.
So verstehe ich das auch und ja, deshalb hat man da jetzt offenbar auch ja den Exit-Schalter gedrückt. Lopez argumentiert, es gäbe nämlich insgesamt eine Wertsteigerung bei der Stahlsparte, auch angesichts der politischen Unterstützung durch den, du hast es gesagt, durch den Schutz der europäischen Zölle gegen asiatische Billigimporte. Das sind dann diese sogenannten externen Faktoren, also was da von außen sich tut. Hinzu kommt das, was ThyssenKrupp Hausaufgaben nennt. Diese Hausaufgaben, sagt Lopez, erledige man. Damit meint er die Einsparungen, die erfolgen sollen. Bei den Arbeitnehmervertretern hat sich das Management von ThyssenKrupp ja bekanntlich schon vor einigen Monaten auf den Abbau und die Ausgliederung von 11.000 Arbeitsplätzen geeinigt.
Das läuft ja schon, ne? Nur um das, wir haben da ganz oft darüber geredet, das sind diese berühmten 11.000 Stellen, wo jetzt quasi der ganze Prozess schon angefangen hat.
So ist es. Und Teil dieses Abbaus ist auch HKM. Will man sich ja trennen, aus Sicht von ThyssenKrupp betrachtet, von diesem wichtigen Zulieferer. Da geht es ja immerhin auch um 3.000 Arbeitsplätze und die Hälfte davon wird ThyssenKrupp zugerechnet. Das soll eigentlich zum 1. Juni erfolgen, sollte, muss man schon sagen. Da gibt es leichte Verzögerungen, aber beide Seiten betonen, wir sind uns da einig, das kommt, es verzögert sich nur um ein paar Tage.
Lopez vermittelt also jetzt den Eindruck insgesamt, wenn man das mal so zusammenfasst, wir schaffen das auch alleine. Oder anders gesagt, die neue Stahlchefin von ThyssenKrupp, Maria Roni, die schafft das schon.
Maria Roni ist ja auch mit großen Erwartungen gestartet als neue Stahlchefin. Sie tritt ja durchaus ehrgeizig auch in der Öffentlichkeit auf, hat große Pläne für das Unternehmen. Und ich gehe schon schwer davon aus, dass sie mit dem Ehrgeiz, den sie da vermittelt, dass sie ganz froh sein wird, es jetzt nicht zu einer Befehlsempfängerin eines Managements aus Indien degradiert wird.
Ja, für Jaroni ist das bestimmt eine gute Sache, aber eine Sache versteht man ja trotzdem nicht oder dieser Widerspruch bleibt oder anders gesagt, das Problem für Miguel Lopez, wie will der denn sein Ziel erreichen, dass ThyssenKrupp nicht mehr Mehrheitseigentümer der Stahlsparte ist?
Jetzt könnte ich mich mit dem Brecht-Zitat aus der Affäre retten, wir stehen selbst enttäuscht und sehen betroffen den Fonds zu und alle Fragen offen, aber wir haben ja noch ein paar Minuten, insofern ist wahrscheinlich naheliegender, dass wir jetzt ein bisschen spekulieren und es versuchen, uns selbst zu konstruieren, wenn wir denn schon vom Management ausweichende Antworten bekommen.
Was nun, Herr Lopez? Was
nun,
ist der Plan B?
Genau, das ist die große Frage. Was ist der Plan B? Und hier können wir jetzt verschiedene Szenarien durchgehen. Eine beliebte Diskussionsvariante für die Öffentlichkeit, schon seit Jahren muss man ja sagen, ist das, was unter dem Stichwort Deutsche Stahl AG besprochen wird. Das wäre dann insbesondere ein Zusammengehen mit dem niedersächsischen Stahlkonzern Salzgitter.
Und findet Lopez das gut?
Ja, das lehnt Lopez kategorisch ab. Man kann schon wirklich sagen kategorisch, ob eine solche Deutsche Stahl AG ein Plan B sein könnte, falls die Gespräche mit Jindal platzen. Genau diese Frage ist Lopez vom Spiegel auch gestellt worden. Sogar schon kurz bevor das dann klar wurde mit Jindal. Aber die Position hat sich nicht geändert. Und Lopez hat geantwortet, auf keinen Fall. Das ist ausgeschlossen, sagt er. Und ich zitiere ihn mal, weil es für ThyssenKrupp Steel keinen Sinn ergäbe. Wir sind angetreten, sagt Lopez, eine niedrigere Menge Stahl zu produzieren, dafür aber modern, effizient, klimafreundlich und profitabel. Jetzt wissen wir, dass wir dieses Ziel erreichen können und damit werden wir stärker sein als die kleineren deutschen Anbieter. Und uns wieder mit zusätzlichen Kapazitäten zu belasten, sagt Lopez, wäre falsch.
Also klare Ansage, keine Deutsche Stahl AG. Die Frage ist, was sind dann andere Szenarien, ein anderes mögliches Lösungsmuster, das wir auch schon öfters hier besprochen haben, ist, dass ja bei ThyssenKrupp der Staat nie weit weg ist. Ist denn ein Staatseinstieg eine heiße Fährte?
Ja, weil diese Frage dann doch immer wieder so nahe liegt, hat sie auch meine Kollegin Annette Becker von der Börsenzeitung sinnvollerweise gestellt bei der Halbjahresbilanz und darauf verwiesen, dass es ja genauso eine Entwicklung in unserer Nachbarschaft gibt, nämlich in Großbritannien. Da wird der Stahlkonzern British Steel möglicherweise verstaatlicht. Zumindest hat diesen Plan der britische Premierminister Keir Starmer. Der hat angekündigt, seine Regierung wolle die gesetzliche Grundlage für eine Verstaatlichung von British Steel schaffen. Derzeit, muss man da zur Einordnung sagen, befindet sich der Konzern allerdings in den Händen eines chinesischen Mischkonzerns. Naja, bei der Frage, ob ein ähnlicher Schritt auch für ThyssenKrupp in Frage kommt, da hat Lopez fast schon emotional reagiert.
Ja, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Also lassen Sie mich das also total auf den Punkt bringen. Wir haben einen klaren Plan für Stahl und wir ziehen die einzelnen Punkte durch. Wir brauchen die entsprechende Resilienz in Europa, deswegen gibt es die Zölle. Aber ansonsten muss diese Industrie, das gilt für ganz Europa, für uns, aber für alle anderen auch, die muss in sich selbst ausreichend wirtschaftlich geführt werden. Das sehen wir in der Zukunft als machbar an, mit all den Themen, die wir eingeleitet haben. Das läuft unter der Rubrik Hausaufgaben machen. Und die zweite Rubrik ist europäische Resilienz. Da ist die Regulatorik dran, da ist die Europäische Union dran und da ist die deutsche Politik dran. Aber das Thema Hausaufgaben, das ist der größere Block. Und das machen wir, das haben wir tatsächlich mit den Themen, die ich mehrfach schon erwähnt hatte, durchgeführt. Aber wir sehen in keinem Fall einen Eintritt der öffentlichen Hand in den Bereich Stahl.
Also wir stellen fest, wir sind weiter auf der Fährte. Lopez möchte die Mehrheit am Stahl loswerden, aber er möchte auf gar keinen Fall mit den anderen deutschen Stahlwerken zusammengehen. Er möchte auch den Staat nicht drin haben. Also das sind schon mal zwei Türen, die zu sind. Gibt es denn noch andere?
Das ist so ein bisschen Rätselspiel hier heute.
Ja, genau.
Ne? In der Vergangenheit hat es ja schon, vielleicht lass mich den Punkt nochmal machen, häufiger Rufe der IG Metall nach einem Staatseinstieg bei ThyssenKrupp Steel gegeben. Als Vorbild wird da immer in dem Zusammenhang auch die Salzgitter AG genannt, die Nummer zwei in der Branche immerhin. Da ist nämlich seit vielen Jahren das Land Niedersachsen beteiligt, also der Staat mit mehr als einem Viertel der Unternehmensanteile immerhin.
Aber die IG Metall ist ja vielleicht ein gutes Stichwort. Sind denn die Gewerkschaftsvertreter glücklich, dass der deutsche Stahlkonzern ThyssenKrupp Steel nun doch kein Unternehmen mit indischen Eigentümern wird?
Gute Frage. Wir erinnern uns, Jindal ist ja sehr freundlich von den Belegschaftsvertretern empfangen worden.
Aus unserer Sicht sehr überraschend freundlich. Ich weiß, dass wir uns das damals besprochen haben hier im Podcast und dachten, ach, schau mal an. Ja. Das ist aber, da ist ja eine, das ist ja fast Liebe, was da aufblüht.
Ja, vielleicht aus Gründen. ThyssenKrupp Konzernbetriebsratschef Tekin Nazikol hat in einem Interview, das ich mit ihm kurz vor Weihnachten 2025 in seinem Büro neben dem Tor 1 am Duisburger Stahlstandort geführt habe, da hat er gesagt, es hat schon ein bisschen gefunkt mit Jindal, also um dein Stichwort Liebe aufzugreifen. Sein Eindruck zum damaligen Zeitpunkt, ja, die Familie Jindal versteht viel vom Stahl und das sei ermutigend, sagte Nazikol. Skepsis, das muss man allerdings dann sagen, kam dann später auf. Es gab eine Reise nach Indien, mehrere Wochen später. Und da entstand dann schon der Eindruck auch bei führenden Arbeitnehmervertretern, Jindal wolle noch mehr Einschnitte bei den Beschäftigten vollziehen als die ohnehin schon geplanten. Also über diesen Abbau und das Outsourcing von 11.000 Arbeitsplätzen hinaus. Das wirkte aus meiner Sicht dann in diesem Moment wie so eine Art Knacks in dem Prozess.
Ja, verständlich, ne? Also für die Arbeitnehmer ist das natürlich dann die rote Flagge, wenn sie sagen, noch mehr Arbeitsplätze, 11.000 ist ja schon eine echte Schmerzgrenze. Wir reden da ja immerhin schon von einem Drittel der Belegschaft ungefähr, ne? Also nicht ganz, aber so Pi mal Daumen.
Red Flag Jindal.
Genau. Interessant ist aber ja solche liebevollen Aussagen von Nazikol über Jindal. Sie sind von ihm über Lopez nicht aktenkundig geworden, sage ich mal vorsichtig.
Nochmal so eine dezente Formulierung aus dem Munde von Oliver Hollenstein. Absolut richtig, das ist so, wahrscheinlich bleibt es auch so, Fragezeichen. Zumindest beobachten wir das ja mal sehr genau. Anfang März, da haben sich führende Arbeitnehmervertreter in Essen getroffen und danach ist Tekin Nazikol auch an die Presse gegangen und hat vor mitbestimmungsfreien Zonen bei ThyssenKrupp gewarnt. Es dürfe nicht dazu kommen, sagt er, dass im Konzern Entscheidungen über die Köpfe der Beschäftigten hinweg getroffen werden. Das war eine Botschaft, die war ganz klar an Lopez adressiert. Es gab ja auch lange Zeit eine Art Anti-Lopez-Kampagne von Stahlarbeitnehmervertretern. Naja, kurzum, wenn sich die Stahlbelegschaftsvertreter einen Eigentümer aussuchen könnten, dann wäre es sicherlich nicht die ThyssenKrupp AG unter der Führung von Lopez.
Das eint dann gewissermaßen die Lopez und die Arbeitnehmervertreter. Lopez wäre den Stahl, die Mehrheit zumindest, gerne los und die Arbeitnehmervertreter wären Lopez gerne los. Also der Wunsch nach Scheidung besteht.
Habe ich auch gerade gehört. Man möchte die Scheidung, man weiß nur noch nicht wie.
Genau. Unser Kollege Stefan Schulte hat nach dem Ende der Jindal-Gespräche mit dem nordrhein-westfälischen IG Metall-Chef Knut Giesler gesprochen, der ja auch stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender von ThyssenKrupp Steel ist, der ist ja auch relativ deutlich geworden.
Ja, Giesler hat Lopez aufgefordert, eine Verselbstständigung von ThyssenKrupp Steel auf den Weg zu bringen. Die Wie er sagt, gute Nachricht sei, dass der Stahl es schafft, sich selbst zu sanieren. Wenn es so weitergehe, sei das Unternehmen auf niemand anderen angewiesen, weder auf die ThyssenKrupp AG in Essen noch auf Jindal, so formuliert es Giesler. Es ergebe, wie er sagt, keinen Sinn, dass ThyssenKrupp Mehrheitseigentümer bleibt, denn in Essen sei, wie Giesler sagt, die Interessenlage eine andere. Mit der Sanierung und der Trennung von HKM gäbe es nun eine gute Basis. Den Punkt, den hat ja auch Lopez gemacht, für eine Verselbstständigung des Stahls. Und jetzt müsse, so sagt es Giesler, die Konzernmutter dem Stahl nur noch eine ausreichende Mitgift mitgeben, dann kann der Stahl eigenständig bleiben. Also dieses mal nett nebenbei formulierte ausreichende Mitgift, das ist allerdings dann wohl der Knackpunkt, ne?
Wir reden jetzt, nur um das einmal zusammenfassen, quasi von dem zusätzlichen Szenario, man hat gar keinen Investor. Weder der Staat noch irgendwie die anderen deutschen Stahlkonzerne noch irgendwie ein Investor aus Tschechien, Indien oder sonst wo, sondern man sagt jetzt, naja, schafft doch einfach ein eigenes Unternehmen, das für sich selbst verantwortlich steht, das aber unabhängig ist, ohne eine Beteiligung, ohne finanzielle Verbindung zu der Konzernmutter in Essen. Das habe ich richtig verstanden, oder?
Richtig verstanden. Und die IG Metall vermittelt eben auch den Eindruck, dass sie lieber früher als später diese eigenständige Aufstellung für den Stahl will. Das wird auch überdeutlich aus Worten von Jürgen Kerner. Der ist zweiter Vorsitzender der IG Metall auf Bundesebene und außerdem Vizeaufsichtsratschef der ThyssenKrupp AG, also der Muttergesellschaft vom Stahl. Kerner ist damit auch mit seiner Funktion der wichtigste Arbeitnehmervertreter auf AG-Ebene, direkter Ansprechpartner von ThyssenKrupp-Aufsichtsratschef Siegfried Rußwurm und auch von Vorstandschef Lopez. Und ich habe Kerner erreicht und er sagt Folgendes.
Ja, wir haben die letzten 10 Jahre, glaube ich, versucht, alle Varianten bei ThyssenKrupp durchzudiskutieren für den Stahl, alle industriellen Partner, alle möglichen Eigentümer. Jetzt ist, glaube ich, der Zeitpunkt da, um zu sagen, wir stellen den Stahl selbstständig auf als eigenständiges Unternehmen. Ich glaube, wir haben jetzt die Chance, den Stahl eigenständig aufzustellen. Wir führen bei ThyssenKrupp Stahl eine sehr schmerzhafte Restrukturierung durch. Und die Menschen sind bereit, diese Restrukturierung mitzutragen, weil der Stahl verselbstständigt werden soll. Wenn wir jetzt wieder sagen, alle wieder zurück auf los, wir bleiben im Konzern, wird es sehr schwierig werden, diese Restrukturierung durchzusetzen. Deswegen ist jetzt der richtige Zeitpunkt und wir bekommen Flankenschutz von der Politik. Die Safeguard-Maßnahmen werden in Kraft gesetzt. Das heißt, der Zufluss von Billigstahl außerhalb Europas wird massiv begrenzt. Damit gibt es eine Perspektive für den Stahl aus Europa und damit hoffentlich auch vernünftige Preise. Eine gute Voraussetzung.
Mit Safeguard-Maßnahmen, mein Kerner, nur um das einmal zu erklären, diese Zölle auf europäischer Ebene, die es bald geben soll, die quasi Billigstahlimporte verhindern sollen. Und im Prinzip sagt er damit, von außen bekommt ThyssenKrupp gerade Rückenwind für eine Stahlverselbstständigung. Und innerhalb des Konzerns, das haben wir jetzt auch schon mehrfach angesprochen, tut sich ja auch was durch die Sanierung. Durch den Abbau von 11.000 Arbeitsplätzen wird das Unternehmen ja wieder fitter.
Ganz genau. Und Kerner macht auch noch einen Punkt. Er vermutet, dass es ohnehin politisch gern gesehen wäre, wenn ThyssenKrupp Stahl als deutsches Unternehmen eigenständig agieren könnte.
Die Politik unterstützt uns massiv. Auf der Brüsseler Ebene sind es die Safeguard-Maßnahmen. Mit der deutschen Politik gibt es auch die klaren Signale, dass sie einen verselbstständigen Stahl als deutsches Unternehmen gerne hätten. Das wäre der größte deutsche Stahlhersteller. Und da gibt es natürlich das Interesse der Politik. Und auch vom Vorstand gibt es die ersten vorsichtigen Signale, dass man weiterhin die Verselbstständigung möchte. Und jetzt wäre mir noch recht, wenn es ein klares Signal gibt, dass man das zusammen mit der Belegschaft, also mit der IG Metall, macht.
Kerner wird auch noch deutlicher. Er fordert hier bei uns im Podcast nämlich offizielle Verhandlungen des Vorstands mit der IG Metall zu einer Verselbstständigung des Stahls.
Ich fordere den Vorstand um Miguel Lopez auf, mit uns, mit der IG Metall, auf Augenhöhe über die Verselbstständigung des Stahls zu verhandeln. Wir sind bereit, mit der Belegschaft diesen Weg zu gehen. Es ist wichtig, dass wir das auf Augenhöhe machen, denn wir müssen sicherstellen, dass der Stahl wirklich eine Perspektive hat, selbstständig zu agieren. Und deswegen, jetzt ist es der Vorstand gefordert, wir sind bereit, diesen Schritt zu gehen.
Da müssen wir mal festhalten, das ist eine echte News, ne? Ganz, ganz exklusiv hier in unserem Podcast.
Genau, wir sind ja auch gelernte Nachrichtenjournalisten und versuchen ihn ja immer rauszudestillieren. Und Kerner kann sich auch der Unterstützung aus der Belegschaft sicher sein. Wir können uns mal anhören, was Dirk Riedel sagt. Riedel ist einer der Wortführer unter den Stahl-Arbeitnehmervertretern in Duisburg.
Und wenn Herr Lopez sagt, Stahl ist Zukunft und er liebt den Stahl, er hat ein Herz auf Stahl, da muss der Herr Lopez auch liefern. Und das erwartet die Mannschaft nun von dem CEO der AG. Nochmals, wenn Jindal nicht kommt, dann erwarten wir eine Verselbstständigung. Denn wenn Herr Lopez sagt, Plan B, dann muss er liefern. Wir sagen Verselbstständigung mit einer ausreichenden Mitgift, sodass wir selber auf dem Markt überleben können. Und gleichzeitig sagen wir, du liebst Stahl und Stahl ist Zukunft, dann liefer. Das ist die klare Botschaft, die wir aus der Mitte der Mannschaft, aus den Betrieben heraus auch mitgeben können.
Wir haben eben ja schon gesagt, die Scheidung steht bevor. Das klingt ja jetzt bei den Arbeitnehmervertretern auch sehr, sehr stark nach bloß weg von Lopez, bloß weg von der ThyssenKrupp AG. Ohne die kann es noch besser werden. Wir müssen aber auch festhalten, das ist gar nicht so einfach, wie es jetzt anklingt, weil dafür braucht es Geld. Wie so oft, es braucht das Geld, Startkapital quasi gewissermaßen, weil die ThyssenKrupp Steel AG, so wie sie heute ist, quasi ein bisschen ja finanziell abhängig ist vom Mutterkonzern. Wenn man sie abtrennen wollen würde, müsste man ihr wie das mitgeben, was wir immer Mitgift nennen hier und schon so oft drüber gesprochen haben. Habe ich das richtig verstanden?
Richtig. Jede Verselbstständigung kostet und es ist immer die Frage, wie viel kostet sie? Bislang hat man die einfacheren Verselbstständigungen gemacht. Also die einfachste war halt TKMS. Wir haben in der vergangenen Folge darüber gesprochen. Und es ist nicht so, dass der Stahl im Moment aus Sicht des Managements an erster Stelle steht, wenn es um die Reihenfolge der Verselbstständigung bei ThyssenKrupp geht. Nach der Marinesparte TKMS soll nach den Plänen von Lopez erstmal die Werkstoffhandelssparte Material Services dran sein. Auch hier immer die Frage, ist das Unternehmen für sich genommen überlebensfähig? Hat es genug Geld, genug Startkapital, wie du sagtest, um ein gesundes, rentables Unternehmen zu sein? Es hängt immer davon ab, wie viel Geld ThyssenKrupp mitgeben muss, damit das ausgegliederte Unternehmen stabil ist, Substanz hat und nicht direkt bei der ersten Schlechtwetterlage ein Problem bekommt. Und die Stahlsparte, die aufgrund ihrer Historie auch eben, du sagtest es, die Ansprüche 10.000er Betriebsrentner bedienen muss, die dürfte, was eine Ausgliederung angeht, vermutlich im Verhältnis zu den anderen Sparten besonders teuer sein.
Lopez, du hast es erwähnt, betont ja gerade sehr, sehr gerne, dass der Stahl und der Konzern alle erforderlichen Hausaufgaben macht, was da so notwendig ist. Wenn man jetzt so die letzten Wochen betrachtet, ist das bei einem Projekt aber irgendwie nicht so richtig gut gelaufen mit den Hausaufgaben. Zumindest würde ich meinen Sohn schimpfen, wenn er so seine Hausaufgaben macht.
Du spielst auf die Grünstahlanlage in Duisburg an.
Ja, ganz genau. Die hat es ja mal wieder auf unsere Titelseite geschafft mit der Überschrift Sorge um Grünstahl.
Ja. Ja, in der Tat war das Interesse meiner Kollegen in der Nachrichtenredaktion groß an dem Thema, denn es gibt weitere Verzögerungen beim Bau der Direktreduktionsanlage, also diese Grünstahlanlage, wie du es formuliert hast, das läuft ja unter dem Stichwort DRI-Anlage. Das ist immer ein Projekt von historischer Dimension für ThyssenKrupp und für Europas größten Stahlstandort in Duisburg.
Die DRI-Anlage, muss man vielleicht kurz erklären, also da soll ja klimaneutraler Stahl hergestellt werden, erstmals. Wir haben da ganz intensiv, glaube ich, in Folge 6 unserer ersten Staffel drüber gesprochen. Wir verlinken euch das hier auch nochmal in den Shownotes. Das ist eigentlich das Mega-Zukunftsprojekt von ThyssenKrupp Steel.
Genau, das zentrale, wie es dann so schön heißt, Transformationsprojekt. Also einfach um, wir machen ThyssenKrupp Steel neu und dafür fließt auch wirklich viel Geld aus der Staatskasse. 2 Milliarden Euro insgesamt von Bund und dem Land NRW. Aber, und das ist jetzt der Punkt, es ist unklar, wann diese Anlage starten kann und es ist auch insbesondere unklar, wann die Anlage mit Wasserstoff starten kann. Und Wasserstoff würde dann erstmals auch diese Klimaneutralität.
Genau, also das haben wir damals ja ganz intensiv besprochen. Also es gibt so eine, diese Anlage funktioniert im Prinzip auf Basis von Gas. Klimaneutral mit Wasserstoff, nicht ganz so klimaneutral, weil logischerweise fossil im ersten Schritt mit Erdgas.
Genau, im Grunde könnte man es auf den Punkt bringen, nimmt ThyssenKrupp erstmal Abschied auch von dem Ziel der Klimaneutralität, wenn man das auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verschieben würde, dieses Thema, wir machen das mit Wasserstoff. Naja, und mittlerweile wollen sich weder ThyssenKrupp Steel noch der Anlagenbauer SMS Group, die kommen ja aus Mönchengladbach, wollen sich auf einen Termin für den geplanten Betriebsstart dieser grünen Stahlanlage festlegen. Eigentlich, das sollte man nochmal sagen zur Erinnerung, sollte es schon Ende 2026 losgehen, also von jetzt genommen in wenigen Monaten.
Diese SMS Group, das ist ja die, die diese Anlage bauen. Dann, die kostet sehr viel Geld, das müssen wir auch nochmal festhalten. Und 2 Milliarden Euro, das hast du eben erwähnt, kommen vom Staat. Also 2 Milliarden Euro für ein Einzelprojekt eines einzelnen Konzerns, das ist echt sehr, sehr viel. Und rein subventionspolitisch wird dann natürlich auch schnell die Frage laut, bevorzugt man da vielleicht ein einzelnes Unternehmen? Auch darüber haben wir schon sehr intensiv gesprochen.
Ja, ich erinnere mich an Äußerungen von Evonik-Chef Kuhlmann, der so ein bisschen ketzerisch sagte, ich gratuliere den Kollegen bei ThyssenKrupp zu diesem Lobbyerfolg. Also das wird auch schon von außen sehr kritisch gesehen. Nochmal zur Einordnung, 1,3 Milliarden Euro vom Bund, 700 Millionen Euro von NRW. Der Landesanteil für das DRI-Projekt ist damit die größte Einzelförderung, die es jemals in Nordrhein-Westfalen gegeben hat, wie Ministerpräsident Henrik Wüst im Mai 2023 gesagt hat. Das war auch im Beisein von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Duisburg. Also da sieht man so diese Fallhöhe auch. Den symbolischen Scheck damals hat der damalige Vizekanzler Robert Habeck persönlich auf dem ThyssenKrupp-Areal überbracht.
Ich erinnere mich, wir haben auch darüber ja schon gesprochen. Der Gedanke hinter der Förderung, wie das damals begründet wurde, warum fördere ich jetzt mit 2 Milliarden ein einzelnes Unternehmen? Weil ich meine, ich glaube, es gibt kein Unternehmen in Deutschland, das nicht sagen würde, 2 Milliarden Euro von der Politik geschenkt nehme ich, weil das Argument, es geht gar nicht nur um ThyssenKrupp, sondern es geht eigentlich darum, eine klimaneutrale Wirtschaft in Deutschland aufzubauen.
Ganz genau, mit ThyssenKrupp sollte der große Verbraucher von grünem Wasserstoff aufgebaut werden und damit dann auch diese gesamte Wasserstoffwirtschaft angekurbelt werden in Deutschland. Ab dem Jahr 2029, so war der Stand vor 3 Jahren, wollte ThyssenKrupp Steel jährlich rund 143.000 Tonnen Wasserstoff verbrauchen. Also zum Vergleich, das entspricht alle 2 Stunden und rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr, der Füllmenge des Gasometers Oberhausen. So wurde uns das bei der Vorstellung des Projekts erläutert.
Da sieht man nochmal die Fallhöhe. Deswegen reden wir jetzt so intensiv darüber, warum das eigentlich krass ist, dass dieses ganze Projekt sich zum einen im Start verzögert und jetzt auch gar kein Datum mehr gibt, wo sie mit grünem Wasserstoff arbeiten wollen, weil der Betrieb startet jetzt mit Erdgas. Also wie du eben sagtest, das ist gar nicht mehr klimaneutral dann.
So ist es. Das ist einfach ein brisanter Punkt. ThyssenKrupp verhandelt da, aber es ist völlig klar, also verhandelt mit den Fördergebern und auch mit der Europäischen Union, die das Ganze dann auch absegnen muss. Klar ist aber, das Unternehmen will länger als zunächst geplant auf Erdgas setzen und eben noch nicht auf Wasserstoff. Aber die große Frage ist, wie lange soll das denn so laufen? Wann klappt es denn endlich mit Wasserstoff und damit auch mit der Klimaneutralität?
Kommen wir mal von der Klimaneutralität zu der Baustelle. Wie ist denn da der Stand? Also wie weit ist denn diese Anlage überhaupt?
Auch da muss man festhalten, es läuft langsamer als ursprünglich angenommen. Mal kurz zur Einordnung, wer da denn was macht. Es gibt eine Aufgabenteilung von SMS und ThyssenKrupp Steel. SMS soll die Anlage konstruieren, liefern und montieren. Und ThyssenKrupp Steel ist für den Bau der Fundamente, also gewissermaßen für die Basis der Baustelle und für Bau- und Betriebsgenehmigungen zuständig. Im Juli vergangenen Jahres hatte ThyssenKrupp Steel erklärt, der Anlagenbauer SMS soll im Oktober 2025 mit den Arbeiten auf der Baustelle beginnen. SMS-Chef Jochen Burg hat jetzt aber, wir sind jetzt Mai 2026, bei der Jahrespressekonferenz berichtet, sein Unternehmen habe erst Anfang dieses Jahres, also Anfang 2026, die Baustelle übernommen. Also da ist man schon ordentlich zeitig im Verzug.
Also Anfang 2026 hat SMS die Baustelle übernommen. Eigentlich, ganz ursprünglich mal gedacht, sollten die aber schon bis Ende 2026 fertig sein. Ja. Das klingt jetzt ein bisschen ambitioniert.
Ja, man könnte auch sagen, die Beteiligten scheinen sich da gehörig verschätzt zu haben, was den Zeitplan angeht oder zumindest viel zu optimistisch geplant haben. Das generelle Argument quasi zur Entschuldigung lautet, es handelt sich eben um ein sehr komplexes Projekt. Und wir können mal reinhören, wie SMS-Chef Jochen Burg es formuliert hat bei der Jahrespressekonferenz seines Unternehmens Mitte Mai.
Wir sind derzeit dabei, die Projektzeitschiene gemeinsam zu überarbeiten. Es ist ein hochkomplexes Projekt, was wir da realisieren. Es ist Neuland für den Standort, Neuland für uns in Deutschland. Da bedarf es ein sehr enges Zusammenspiel aus Behörden, Genehmigungen, vor allem was das Thema Umwelt angeht, wie es in unserer Anlage realisiert ist und ein Schulterschluss mit dem Kunden Thyssen, das Ganze zu realisieren. Und Sie kennen das Baufeld, glaube ich, sehr gut, Herr Meinke, das in diesem komprimierten Baufeld zu realisieren, ist eine zusätzliche Herausforderung. Da sind wir gemeinschaftlich gut unterwegs, stellen uns diese Herausforderung und wir sind derzeit genau in der Aktualisierung, Überarbeitung dieses Terminplans. Und wir haben jetzt Anfang dieses Jahres die Baustelle übernommen von Thyssen. Wir konstruieren oder ziehen derzeit das Herzstück hoch, diesen über 100 Meter hohen Direktreduktionsturm, den wir da jetzt in die Höhe bauen. Stahl ist weitestgehend angeliefert und jetzt gilt es konzentriert, ja, dieses Herzstück zu realisieren. Und da sind wir dabei. Und sobald wir Klarheit haben über den Terminplan, werden wir natürlich darüber gemeinsam informieren.
Projektzeitschiene gemeinsam bearbeiten. Das kommt wieder in meine Galerie der schönsten Bürokratensprüche aus deutschen Konzernen.
Sammelst du die?
Ja, wir haben ja schon so oft drüber gesprochen. Also ThyssenKrupp hat da ja offensichtlich eine große Neigung zu, aber er hat vielleicht ein bisschen abgefärbt auf SMS. Russwurm hat ja vor einigen Monaten schon gewarnt und da muss ich immer so ein bisschen dran denken, weil sich man hört die Vibes, man hört Nachtigall, ich höre dir tapsen. Die DRI-Anlage in Duisburg dürfe kein zweites Stuttgart 21 werden. Das ist ja schon auch eine große Einordnung oder große Fußstapfen gewissermaßen von Krisenhaftigkeit, weil also Stuttgart 21, das Bahnhofsprojekt da, ja, das ist eigentlich der Inbegriff für ein Vorhaben mit jahrelangen Verspätungen und ausufernden Kosten in Milliardenhöhe. Ist die Sorge denn wirklich so groß? Also ich meine, Russwurm hat das, ist ja nicht irgendwer, der das sagt.
Ja, und man darf auch unterstellen, dass ihm das nicht einfach so rausrutscht und er nicht mal die Möglichkeit hat, über die Formulierung nachzudenken, weil es in einem Interview geäußert wurde und das sind in aller Regel autorisierte Wortlaut-Interviews, so ist es üblich in der Branche. Also das rutscht einem nicht mal irgendwie so raus. Und es ist schon zu spüren, denke ich mal, dass die Nervosität groß ist. Unserer Berichterstattung über die weiteren Verzögerungen bei dem Grünstahlprojekt hat auch direkt sich NRW-SPD-Chefin Sarah Philipp bei uns gemeldet und gesagt, ich zitiere sie mal, wir brauchen in Duisburg kein zweites Stuttgart 21. Philipp ist ja selbst eine Duisburgerin, also sie kennt das da alles vor Ort sehr gut, kennt das Vorhaben, kennt den Standort, spricht auch mit vielen Leuten. Also insofern hat das auch Gewicht, wenn sie sich äußert.
Aber interessant finde ich, dass sie dieses Framing Stuttgart 21 von Russwurm übernommen hat. Ne? Also auch sie redet jetzt davon, wo man sich ja auch fragen kann, also es ist bewusst gesetzt, aber ist das wirklich so clever, als Aufsichtsratschef eines Konzerns wirklich dieses Stuttgart 21-Bild in die Welt zu setzen, was sich ja jetzt offensichtlich verselbstständigt?
Philipp hat mit Sicherheit natürlich auch den herannahenden Landtagswahlkampf im Kopf und natürlich auch die Frage, welche Rolle spielt die Landesregierung, welche Rolle spielt der Ministerpräsident. Also das DRI-Projekt ist auch ein Projekt von Hendrik Wüst gewesen und da geht es natürlich um die Frage, wer kann sich wie einbringen, wer müsste wie ehrgeizig da zu Werke gehen. Also Herr Wüst hat sich ja schon länger auch nicht mehr zu ThyssenKrupp geäußert oder zum DRI-Projekt.
Und er hat damals gesagt, erinnere ich mich, dass er tatsächlich bei der Höhe der Förderung durchaus mal ein paar Nächte nicht so gut geschlafen habe. Ne?
Ja, das hast du gut in Erinnerung, das ist eine Formulierung. Und ja, es gab jetzt auch noch keinen Baustellenbesuch von Hendrik Wüst, dass er sich mal vor Ort davon vergewissert hat, dass es läuft auf der Baustelle. Könnte man ja durchaus auch machen, wenn da so viel Geld aus der Landeskasse reinfließt. Also,
das heißt also, der Ministerpräsident möchte eigentlich nicht mehr mit dem Projekt in Verbindung gebracht werden, könnte man jetzt mal zugespitzt
das
sagen,
hast du jetzt
möglicherweise.
So formuliert, ja.
Und die Opposition, also Sarah Philipp, freut sich insgeheim, dass sie da einen Angriffspunkt gegen den Ministerpräsidenten haben.
Genau, und Philipp sagt jetzt, sei sinnvoll, die weiteren Auszahlungen aus der Staatskasse für das Projekt an die, wie sie sagt, Vorlage eines konkreten Zeitplans zu knüpfen. Naja, und sie nimmt dann halt auch die Landesregierung in die Pflicht und sagt, die Landesregierung sei es den Beschäftigten und auch den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern schuldig, einen solchen Schritt zu gehen. Schließlich fließen Milliarden an öffentlichen Geldern in das Vorhaben, betont Frau Philipp. Also politisch salopp formuliert, die Landesregierung dürfte sich nicht wegducken.
Ja, das ist interessant, weil das wäre natürlich für ThyssenKrupp die absolute Vollkatastrophe, wenn das Geld nicht fließt, oder?
Ja, das Geld ist ja an Bedingungen gekoppelt. Es laufen ja auch diese Verhandlungen zum Thema Förderung. Mir fehlt da so ein bisschen, ehrlich gesagt, auch die Transparenz, weil diese ganzen Verhandlungen laufen hinter verschlossenen Türen. Also man soll irgendwann so das Kalkül, eine Nachricht dazu bekommen, ist dann ausgegangen. Es gibt viele offene Fragen halt. Wie lange läuft das noch mit Erdgas? Die Formulierung von Frau Philipp ist quasi auch, lässt sich ja übertragen, auch auf die anderen Themen. Zeitplan ist ja nicht nur, dass es auf der Baustelle läuft, sondern Zeitplan ist ja auch die Frage, wie lange Erdgas und wann kommt Wasserstoff?
Kann man denn eigentlich sagen, wie viel Geld ThyssenKrupp da schon erhalten hat?
Es gab da Wasserstandsmeldungen, aber die jüngste Wasserstandsmeldung, die mir zumindest bekannt ist, die liegt auch schon einige Zeit zurück, Ende März vergangenen Jahres. Da waren es allerdings auch schon 750 Millionen Euro, die ausgezahlt worden sind. Es gibt da jetzt kein regelmäßiges öffentliches Update dazu.
Ich versuche das Ganze mal zusammenzufassen. Wir wissen jetzt, naja, zumindest schon mal, was ThyssenKrupp Steel nicht wird, nämlich die deutsche Tochterfirma eines indischen Stahlkonzerns. ThyssenKrupp-Chef Miguel López hat ein wichtiges, selbstgestecktes, immer wieder erklärtes Ziel, nämlich die mehrheitliche Trennung vom Stahl, noch nicht erreicht. Er hat sich, so unser Eindruck, eher sogar weiter von diesem Ziel entfernt und muss da richtig rudern jetzt. Und wir halten zweitens fest, beim Bau dieser Direktreduktionsanlage in Duisburg, dem wichtigsten Projekt des Konzerns, dem Zukunftsprojekt, gibt es eine ganze Menge Fragezeichen. Wenn man das so zusammenfasst, ja, klingt das alles nicht so richtig optimistisch, um nicht zu sagen, ganz schön pessimistisch, oder Ulf?
Naja, erstmal alles, was du sagst, ist korrekt. Zum Gesamtbild gehört aber auch, immerhin scheint ThyssenKrupp Steel bei der Sanierung des Unternehmens Fortschritte zu machen. Wohlgemerkt durch die harten Einschnitte bei den Beschäftigten, Stichwort Stellenabbau und Trennung vom Duisburger Stahlstandort HKM.
Aber man hat den Eindruck, so der ganz große Plan, wie es jetzt weitergeht, fehlt.
Es fehlt der große Plan, absolut. Wäre ja auch schade, könnten wir jetzt aus unserer Sicht sagen, wenn wir die ThyssenKrupp-Story schon auserzählt hätten.
Ja, das ist, die neuen Wendungen der Soap werden kommen.
Ja, jetzt fangen wir quasi erstmal wieder von vorne an. Naja, spannend finde ich auch, dass die IG Metall aus der neuen Lage etwas machen will. Sie stellt sich, was die Verselbstständigung des Stahls angeht, an die Spitze der Bewegung und sagt, wir wollen einen eigenständigen Stahlkonzern. Und jetzt machen wir bitte, Vorstand.
Ja, und der Vorstand fragt sich vermutlich jetzt, wie finanziere ich diese Scheidung? Und das wird spannend, wie es da weitergeht. Darüber sprechen werden wir wieder am ersten Dienstag des nächsten Monats, also dann am 7. Juli.
Genau, und wenn ihr in der Zwischenzeit erfahren wollt, wie es weitergeht, schaut mal auf watz.de vorbei. Da halten wir euch auf dem Laufenden zu allem, was aktuell bei ThyssenKrupp Steel los ist.
Genau, und wenn ihr keine Folge verpassen wollt, wie immer, abonniert uns gerne überall da, wo es Podcasts gibt. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dahin sagen wir tschüss.
Dankeschön, tschüss.
Am Abgrund ist eine Produktion der WAZ. Skript und Moderation Ulf Meinke und Oliver Hollenstein. Redaktion und Schnitt Anja Wölker. Besonderer Dank an Stefan Schulte, Frank Messing und Michael Krechting.